NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juli 1945. Die erste erfolgreiche Zündung einer Atombombe in Los Alamos.
Die Sonne steht noch tief hinter dem Horizont an diesem frühen Montagmorgen in der Wüste von New Mexico. 5.09 Uhr. Es hätte schon lang passiert sein sollen, doch wegen des Gewitters musste der Test um 2 Stunden verschoben werden. Auf einem 30 Meter hohen Metallgerüst wartet The Gadget auf seinen Einsatz. Ein putziger Codename für etwas, das alles Mögliche ist, aber sicher keine technische Spielerei. Aus der 2 Meter großen Stahlkugel ragen zahllose Drähte.
These wires go into the sphere, into the next layer down, which is explosives.
Diese Drähte führen in der Stahlkugel in die nächste 1 Meter dicke Schicht, eine Kugel aus Sprengstoff. Wir haben also eine Kugel in der Kugel, wie eine russische Puppe.
It's like a Russian doll.
Alex Wellerstein, Historiker am New Yorker Stevens Institute of Technology.
Inside there is another sphere of aluminum.
Darin befindet sich eine Kugel aus Aluminium, darin eine Kugel aus Uran und darin wiederum eine aus Plutonium. Das ist der eigentliche nukleare Sprengstoff, etwa von der Größe eines Baseballs. Und darin schließlich befindet sich eine letzte Kugel aus Beryllium und Polonium.
Der komplizierte Aufbau der apokalyptischen Matroschka dient einem einzigen Zweck. Das Plutonium in der Mitte durch eine Implosion so stark zu komprimieren, dass es die kritische Masse erreicht und eine atomare Kettenreaktion beginnt.
Die Probleme im Zusammenhang mit der Implosion waren die schwierigsten. Und es war ein Zweig der Physik, mit dem sich bis dahin niemand auskannte.
Erinnert sich Robert Oppenheimer später. Der Herr der Kugeln sitzt im S-10.000-Bunker, dem Kontrollzentrum rund 10.000 Meter südlich des Gadgets. Der Abstand sollte reichen, haben seine Mitarbeiter errechnet. Sollte.
Den Prozess bei der Explosion konnten wir nicht genau verstehen. Das waren sehr schwierige theoretische Probleme und wir haben sie nicht wirklich gelöst. Wir wussten nicht, wie groß die Explosion werden würde.
In den Bunkern rund um den Turm sitzen die Wissenschaftler, Ingenieure und Militärs deshalb mehr als nur ein bisschen angespannt und lauschen dem Countdown zum Trinity-Test. Trinity, Dreifaltigkeit. Der Bezug zum Schöpfergott scheint angemessen angesichts dessen, was hier gleich passieren soll.
Man sprach davon nicht als weltverändernd, sondern als menschheitsverändernd. Zuvor wurde selbst in den schlimmsten Kriegen vielleicht ein Land vernichtet, vielleicht ein Volk. Jetzt aber war da die Möglichkeit, den ganzen Planeten unbewohnbar zu machen.
Now they could honestly contemplate making the entire planet uninhabitable.
Erst wenige Jahre zuvor, 1939, hatten die Deutschen Otto Hahn und Lise Meitner entdeckt, dass Urankerne sich aufspalten, wenn sie mit Neutronen beschossen werden.
An F.D. Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten. Sir, im Laufe der vergangenen 4 Monate ist es möglich geworden, in einer großen Masse Uran eine nukleare Kettenreaktion in Gang zu setzen, mit der große Mengen Energie generiert würden. Dieses neue Phänomen wird auch zur Konstruktion von Bomben führen.
Der Autor des Briefes ist nicht irgendjemand. Nobelpreisträger Albert Einstein sendet die Mahnung. Er ist nicht der Einzige.
1939 schreiben Physiker in vielen Ländern ihren Regierungen und bitten um Gelder, um an Atombomben zu forschen. Denn wenn man sie bauen könnte, würde das große Auswirkungen auf die Welt haben. Eine Welt, die, wie jeder sehen kann, am Rande eines Krieges steht.
In Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion gibt es bereits entsprechende Initiativen. Ein Land aber beunruhigt Einstein besonders.
Ich habe erfahren, dass Deutschland den Verkauf von Uran aus seinen tschechischen Minen gestoppt hat. Das könnte damit zusammenhängen, dass der Sohn des deutschen Staatssekretärs von Weizsäcker am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin arbeitet.
Carl Friedrich von Weizsäcker gehört zur Weltspitze der Atomphysik, ebenso wie Werner Heisenberg. Das Rennen um die erste Atombombe ist eröffnet und nach dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg sind die USA fest entschlossen, es zu gewinnen. 1942 wird das Manhattan Project ins Leben gerufen. Ziviler Kopf des Programms wird der junge Robert Oppenheimer. Sein Auftrag: 2 Atombomben von unterschiedlicher Bauart und mit unterschiedlichem Nuklearsprengstoff, Uran und Plutonium.
Das Schwierigste bei jedem Atomprogramm, auch heute, ist die Beschaffung des Atommaterials. Um Uran anzureichern, muss man Uran-235 aus einer riesigen Menge natürlichen Urans-238 extrahieren. Sehr aufwendig. Das kostete etwa 60% des Gesamtbudgets. Ein weiterer großer Teil wurde für den Bau der Plutoniumreaktoren gebraucht.
Über 500.000 Menschen arbeiten zeitweise für das Manhattan Project, die meisten davon ohne zu wissen, woran sie arbeiten. Historiker Wellerstein.
Ich habe über 200 Orte gefunden, wofür das Manhattan Project geforscht und gearbeitet wurde. Das war eine landesweite Operation, nichts, was man eben mal im Keller machen könnte.
Während die Produktion für waffenfähiges Uran und Plutonium anläuft, sucht Oppenheimer Los Alamos aus, einen stillen Ort in der Wüste von New Mexico, um dort mit einigen tausend Wissenschaftlern und Ingenieuren an der Konstruktion der Bomben zu arbeiten. Darunter so brillante Köpfe wie Richard Feynman, Edward Teller und der Deutsche Hans Bethe. Groß ist die Zahl der Detailprobleme.
Das Plutonium war von vorn bis hinten furchtbar. Es wird heiß, es ist radioaktiv, man kann es nicht anfassen, man muss es ummanteln, die Ummantelung pellt sich wieder ab. Eine schreckliche Substanz. Es waren alles keine Grundlagenprobleme, sondern technologische. Und es gab kein elektronisches Equipment dafür. Das mussten wir erfinden.
Minutes. 5:27 Uhr am 16. Juli 1945. Die Köpfe des Projektes hoffen nicht nur aus wissenschaftlichem Ehrgeiz und Patriotismus, dass die Zündung in 2 Minuten klappt. $2 Milliarden haben sie in den vergangenen 2,5 Jahren versenkt, 4-mal mehr als geplant und sich damit in Politik und Militär viele Feinde gemacht. Was hatte General Groves gesagt, der militärische Leiter?
Wenn die Bombe funktioniert, werden sie uns nie fragen, was wir mit dem Geld gemacht haben. Wenn sie nicht funktioniert, werden sie uns nie etwas anderes fragen.
Auch deshalb hat sich nach und nach die Begründung für das Atomprogramm verschoben.
Anfangs hatten die Amerikaner die große Furcht, dass die Deutschen die Bombe bauen könnten. 1944 bereitet ihnen das keine Sorgen mehr. Die Verschiebung des Programms läuft sehr subtil von »Wir bauen die Bombe aus Angst vor den Deutschen« zu »Wir bauen die Bombe für den Einsatz gegen Japan«. Nur sehr wenige bemerkten das überhaupt.
Von den beiden geplanten Bomben wird nur die Plutonium-Version getestet, die später in Nagasaki eingesetzt werden soll. Bei der Uranbombe hat man auf eine Probeexplosion verzichtet.
Sie wussten, dass die Bombe, die für Hiroshima bestimmt war, wohl funktionieren würde. Es war eine sehr krude Waffe, aber leicht zu konstruieren.
Doch die Uranbombe hat das grundsätzliche Problem, dass sie vorzeitig explodieren kann. Der Umgang mit Plutonium ist einfacher, die Bombenkonstruktion dafür viel komplexer. Es kann viel mehr schiefgehen.
Als ich dort lag in den letzten Sekunden, konnte ich an nichts anderes denken, als was ich machen würde, wenn der Countdown bei Null ankäme und nichts passierte.
Erinnert sich General Groves später. Dem zivilen Projektleiter neben ihm geht es nicht viel besser.
Dr. Oppenheimer wurde immer angespannter, als die letzten Sekunden tickten. Er atmete kaum. Er hielt sich an einem Pfosten fest. In den letzten Sekunden starrte er direkt geradeaus.
Was nun folgt, passiert in Millionstelbruchteilen einer Sekunde.
Bei T-0 läuft ein elektrisches Signal vom Kontrollraum durch die Wüste zum Turm und in die sogenannte X-Einheit. Die splittet das Signal in 32 simultane Signale. Sie müssen absolut gleichzeitig sein, mit einer Toleranz von einer 10-Millionstel-Sekunde.
Die 32 Signale aktivieren 32 Zünder, die 32 sogenannte Sprengstofflinsen zur Detonation bringen, aus speziell geformten TNT.
And by putting them in there in just the right way,
wenn die genau richtig angeordnet sind, dann wird die Explosion umgelenkt, sodass sie in perfekter Kugelform auf das Zentrum der Bombe zuläuft. Aus der Explosion wird so eine Implosion. Das war der Teil, von dem sie sich nicht sicher waren, ob das überhaupt klappen würde.
Doch es funktioniert. Die Schockwelle der Implosion drückt nach innen auf die Aluminium- und die Urankugel und die wiederum auf die Plutoniumkugel.
Das Ziel ist es, diese massive Plutoniumkugel zusammenzudrücken, und zwar auf weniger als die Hälfte ihrer Größe. Das ist sehr schwierig. Einen solch hohen Druck gibt es sonst nur im Erdmittelpunkt.
Die komprimierte Plutoniumkugel schließlich zerquetscht das Beryllium und Polonium in der Mitte. Die beiden Substanzen vermischen sich und setzen dabei einige wenige Neutronen frei.
Wenn die auf ein Plutoniumatom treffen, dann spaltet es sich, gibt etwas Energie ab und zwei Neutronen. Wenn diese Neutronen zwei weitere Plutoniumkerne spalten und die wieder jeweils zwei und so weiter, dann erhält man eine nukleare Kettenreaktion.
Die Neutronen vermehren sich nun exponentiell mit jeder neuen Generation gespaltener Plutoniumkerne. In einer halben Millionstel Sekunde 50 Mal.
In that time, it creates 6 trillion neutrons.
In dieser Zeit entstehen 6 Billionen Billionen Neutronen. Das ist eine 6 mit 24 Nullen.
So that's 6 with 24 zeros.
An diesem Punkt sind 20.000 Tonnen TNT-Energie frei geworden.
By that point you've released 20.000 tons worth of TNT.
Die gesamte Landschaft war erleuchtet von einem sengenden Licht, viele Male intensiver als die Mittagssonne.
So wird es ein Armeegeneral später beschreiben. Ein Anblick in perfekter Stille. Die Detonationswelle wird sie erst eine halbe Minute später erreichen.
Es war golden, lila, violett, grau und blau. Es erhellte jeden Gipfel, jeden Grat der nahen Bergkette mit einer Klarheit und Schönheit, die man nicht beschreiben kann, sondern erlebt haben muss.
In die Geschichte wird der 16. Juli 1940 eingehen als der Tag, an dem die Sonne zweimal aufging. The Gadget, der Stahlturm und alles in der direkten Umgebung verdampft sofort. Der Wüstensand verschmilzt zu einer grünlichen, glasartigen Substanz. Trinitit wird man es nennen, nach dem Trinity-Test. Innerhalb von Sekunden bläht sich der Feuerball auf mehrere hundert Meter Durchmesser.
It's extremely hot and it's not very dense.
Er ist sehr heiß und nicht sehr dicht. Deshalb steigt er auf wie ein Heißluftballon. In der dichteren Umgebungsluft rollt er sich auf und wird flacher, was zum Atompilzeffekt führt. Während er aufsteigt, zieht der Staub mit sich. Das ist der Pilzstamm. Diese Wolke ist voller radioaktiver Spaltprodukte.
So this cloud is full of radioactive byproducts.
Als alles vorbei, als die Hitzewelle über sie hinweggerast ist, der Sturm von der Druckwelle sich gelegt hat, als am Horizont der Atompilz in die Stratosphäre steigt, ist die Stimmung alles andere als euphorisch, trotz des erfolgreichen Tests.
Wir wussten, dass die Welt nicht mehr die gleiche sein würde. Einige lachten, andere weinten, die meisten waren still. Ich erinnerte mich an eine Zeile aus der Hindu-Schrift. Der Gott Vishnu versucht, den Prinzen zu überreden, seine Pflicht zu tun und sagt, ich bin der Tod, Zerstörer der Welten. Wir haben wohl alle so ähnlich gedacht.
I think it's a really interesting quote from Oppenheimer.
Das ist ein sehr interessantes Zitat von Oppenheimer. Er ist nicht derjenige, der zum Tod wurde. Er ist der Prinz, der auf das schaut, was er erschaffen hat. Und er kämpft mit seiner Verantwortung.
He is struggling with responsibility.
Oppenheimers Kollege Kenneth Bainbridge drückt es prosaischer aus. Now we're all sons of bitches.
Jetzt sind wir allesamt Hurensöhne.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die erste erfolgreiche Zündung einer Atombombe in Los Alamos am 16. Juli 1945. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.